Und dann sage ich wie immer herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Gegenwartsgeplapper und ich spreche heute mit
Konstantin.
Genau, und wer bist du, was machst du, wo kommst du her?
Ich bin Konstantin von Notz, ich komme aus Schleswig-Holstein, bin für den Wahlkreis 10 Abgeordneter der Grünen im Deutschen Bundestag, mache das jetzt seit 2009, also schon eine Weile, mache vor allen Dingen Innenpolitik, koordiniere den Arbeitskreis 3 der Grünen Bundestagsfraktion, das ist Innenrecht und Verbraucherschutz. Und in dieser Funktion bin ich dann auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Und womit ich mich im Augenblick ganz besonders viel beschäftige, sind so nachrichtendienstliche Fragen. Ich sitze im parlamentarischen Kontrollgremium des Deutschen Bundestages, kleines Gremium. Das versucht, die drei Nachrichtendienste zu kontrollieren. Und bin im Untersuchungsausschuss Breitscheidplatz. Der hat gestern wieder sehr lang getagt, warum ich heute auch ein bisschen müde bin.
Ja, ich war gestern auch unterwegs im Untersuchungsausschuss zum Fall Wirecard. Ich habe aber vorher aufgegeben und es nicht bis zum Ende geschafft. Aber jetzt hast du gesagt, dass es drei Geheimdienste gibt. Genau. Welche sind das?
Es gibt den militärischen Abschirmdienst. Das ist der Nachrichtendienst der Bundeswehr. Es gibt den Auslandsnachrichtendienst, den Bundesnachrichtendienst, BND, der hier die schicke, große, neue Zentrale an der Chausseestraße in Berlin hat.
Früher mit den Palmen davor, ne?
Mit den Palmen davor, die früher in Pullach in Bayern saßen. Und es gibt das Bundesamt für Verfassungsschutz, den Inlandsnachrichtendienst, der in Köln sitzt mit seiner Hauptzentrale. Und genau, und diese drei Nachrichtendienste haben besondere Rechte, niedrigere Eingriffsbefugnisse, um Informationen zu gewinnen und eine ganze Reihe von Dingen, die sie tun, tun sie im Geheimen, wie ihr Name schon sagt. Und trotzdem müssen sie in einer Demokratie ja kontrolliert werden und das macht das Parlament in diesem Gremium.
Und wie kam es, dass du in diesem Gremium gelandet bist?
Also als ich 2009 in den Deutschen Bundestag gewählt wurde, habe ich die Hand gehoben für die Innenpolitik und bin dann auch in den Innenausschuss gekommen. Das ist gar nicht selbstverständlich, aber bei mir hat das gerade gut gepasst und ich konnte das machen, was mich tatsächlich am meisten interessierte. Und dann gab es 2013 die Veröffentlichung von Edward Snowden im Bereich der Fernmeldeaufklärung. Das nennen die Amerikaner Signal Intelligence. Also das ist die Gewinnung von Informationen durch das Abhören von Kommunikation. Mhm. Und da habe ich mich zusammen mit Christian Ströbele 3,5 Jahre sehr reingedreht, habe sehr, sehr viele Akten gelesen, jeden Donnerstag auch bis spät Untersuchungsausschuss gehabt. Eine sehr, sehr spannende und tolle Zeit. Und dadurch habe ich einen sehr tiefen Einblick in Nachrichtendienste bekommen. Und dann ist der Platz vakant geworden. Man muss ja im Plenum mit Kanzlermehrheit gewählt werden. Also man wird nicht einfach von seiner Fraktion entsendet, sondern man muss eine eigene Mehrheit im Bundestag bekommen. Gerade für OppositionspolitikerInnen nicht selbstverständlich. Und genau, und dann bin ich gewählt worden. Und das mache ich jetzt seit 3 Jahren. Und ist eine sehr spannende und mich sehr, sehr interessierende Materie.
Und Innenpolitik, hast du jetzt gesagt, hat dich schon immer interessiert. Was hast du denn gemacht, bevor du 2009 dann hier im Bundestag gelandet bist?
Ich habe als Rechtsanwalt in Mölln gearbeitet, in einer kleinen Kanzlei mit 3 anderen Anwälten. Das habe ich auch sehr gern gemacht. Ich mag meine Heimatstadt Mölln sehr gern. Ich bin da geboren, habe da aber lange, lange nicht gelebt. Ich bin in Frankfurt am Main groß geworden. Bin da zur Schule gegangen, habe Zivildienst da gemacht und dann bin ich nach Heidelberg gegangen, um Jura zu studieren. Zwischendrin war ich mal ein Jahr in den USA und dann bin ich erst nach Schleswig-Holstein, habe dann als Anwalt gearbeitet, immer so ein bisschen nebenher ehrenamtliche Politik gemacht und genau, dann bin ich 2009 gewählt worden.
Okay, und wie bist du überhaupt zur Politik und wie bist du zu den Grünen gekommen? Was war deine Motivation dafür und wann ist das passiert?
Also ich habe mich schon immer auch für Politik interessiert. Ich habe immer sehr viel Zeitung gelesen. Früher hat man auch Zeitung gelesen. und ganz unterschiedlich. Ich habe lange Frankfurter Rundschau gelesen und ganz lange FAZ. Und zwischendrin habe ich auch mal während des Studiums ein Taz-Abo gehabt. So, also sehr unterschiedlich politische Sozialisation darüber. Aber ich war eben lange nicht Parteimitglied. Ich habe eher so meine ehrenamtliche Tätigkeit mit evangelischer Jugendarbeit verbracht. Genau. Naja, und dann bin ich aber so für diese Konfirmanden und konfirmierten Freizeiten zu alt geworden und fand irgendwie, jetzt muss man sich mal woanders engagieren. So, was könnte man eigentlich mal machen? Und dann habe ich gesagt, ja, so Partei ist doch interessant. Und war gar nicht so hundertprozentig festgelegt. Frankfurt ist eine progressive, diverse und plurale Stadt und so. Aber ja, und dann habe ich in Heidelberg eben studiert und dann habe ich mir die Grünen mal angeguckt und das hat mir gut gefallen. Und dann bin ich eingetreten und habe erstmal konsequent gar nichts gemacht. Und war erstmal Karteileiche. Und habe dann eigentlich erst richtig angefangen, ehrenamtlich Politik zu machen, Kommunalpolitik zu machen, als ich um das Jahr 2000 nach Schleswig-Holstein gekommen bin.
Und gab es da irgendwie einen bestimmten Anlass, dass du gesagt hast, du entfernst dich jetzt vom Status der Karteileiche?
Also der Eintritt so 1995, der war auch natürlich einem grundsätzlichen politischen Interesse geschuldet, aber eben auch, weil mich schon empört hat, dass nach den Brandanschlägen in den 90er Jahren, auch in meiner Heimatstadt Mölln 1992, man das Grundgesetz im Asylbereich verändert hat, um sozusagen diesem Druck da von der Straße nachzugeben. Das fand ich nicht richtig. War die erste Demo, auf der ich war, da in Bonn dann und so. Und das hat mich politisiert, auch jetzt nicht. Ich bin ja nicht in 10 Aktionsgruppen gegangen oder so, aber ich fand es eben nicht richtig und es hat mein rechtsstaatliches Grundempfinden gestört, dass wenn Menschen andere umbringen, dass die Reaktion dann darauf ist, deren Rechte zu beschneiden. Das fand ich irgendwie einen abstrusen Vorgang. So, und dann, als ich nach Schleswig-Holstein gegangen bin, war das tatsächlich auch so ein bisschen, ich habe halt nie da gelebt, in dieser kleineren, normalen Stadt Mölln, ja. Und das war auch ein Weg, auch sich irgendwie zu engagieren, andere Leute kennenzulernen, was zu machen. Ich habe dann eine grüne Jugend gegründet und so. Und da war einfach so, Kommunalpolitik war ein Weg, auch sich zu engagieren und auch die Stadt besser kennenzulernen. Und dann habe ich mal vollkommen aussichtslos, aber sehr interessant für den Bürgermeisterposten in Mölln kandidiert und da einen richtigen Wahlkampf gemacht, das war gut. Und genau, so habe ich dann in die Partei und die Parteistrukturen auch reingefunden, ja.
Und was war das genau mit den Brandanschlägen? Was hat es damit auf sich? Also einige Schüler hören das Ganze. Ich weiß nicht, ob die das schon mitbekommen haben. Aber
ja, in den Anfang der 90er Jahre gab es ja einen Krieg in Europa, nämlich im Jugoslawien, dem zerfallenden Jugoslawien nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der ganzen politischen Strukturen. Und in Jugoslawien gab es Kriege, Serben gegen Kosovaren und gab es sehr viele Flüchtlinge, sind viele auch nach Deutschland gekommen. Ich glaube nachher zusammen 400.000 Menschen, also nicht so viele wie 2015, aber auch schon sehr viele. Und da haben einfach Nazis, ich sag das jetzt mal so, faschistische Verbrecher, haben das zum Anlass genommen, dieses Thema Asyl, um Häuser anzuzünden. Und zwar gar nicht zwingend von Asylbewerbern, sondern, und das demaskiert den ganzen Rassismus, der da mitschwang, eben auch einfach von Menschen mit türkischer Migrationsgeschichte. Und so war das auch in Mölln. Und in einer Novembernacht 1992 haben zwei junge Nazis eben zwei Häuser in Mölln angezündet und sind mehrere Menschen sehr, sehr schwer verletzt worden, aber auch drei Menschen gestorben, zwei kleine Mädchen und eine Großmutter. Genau, und das gab es dann auch in Solingen, in Hoyerswerda und an mehreren anderen Stellen, auch mit vielen Toten. Und dann hat man gesagt, also mit dem Asyl, das geht so nicht weiter, wir müssen diesen Grundgesetzartikel ändern. Und dann hat eine große Koalition diese Zweidrittelmehrheit noch in Bonn damals eben mit einer Zweidrittelmehrheit das Grundgesetz auf Asyl geändert und eingeschränkt. Ja, und das war einfach ein problematischer Vorgang, fand ich politisch. Und die ganze Debatte, die sich daran anknüpfte, eben wir müssen auf die Asylflut reagieren. Ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, man kann die Probleme dieser Welt, übrigens auch die Migrationsprobleme dieser Welt, nicht über das deutsche Asylrecht lösen. Ja, das geht nicht. Sondern wir müssen natürlich darüber sprechen, wie man mit dem hohen Migrationsdruck, der da ist, umgeht. Nur ich finde, was Politik gerade in Deutschland nie darf, ist, wenn Menschen sozusagen schwere Verbrechen begehen und rassistische Morde begehen, dann zu sagen, oh, der Druck hier von der Straße ist so hoch, wir ändern jetzt mal das Grundgesetz. Das finde ich von der politischen Grundmechanik einfach falsch. Und nicht, dass man muss sich das einfach mal vorstellen vor dem Hintergrund des NSU oder so, dass man sagt so, ja, man sieht ja, hier werden Migranten umgebracht, wir müssen ja jetzt mal was im Ausländerrecht machen. Das ist eine verrückte politische Mechanik. Und das war damals eben wirklich ein Auslöser, der mich bis zu einem gewissen Grad politisiert hat, ja.
Was war denn dann die konkrete Änderung des Gesetzes?
Man hat das sehr offene und liberale Asylrecht in Deutschland, das ja zu einem der Hauptfreiheitsrechte gehört und das sich aus der deutschen Erfahrung und den schlimmen geschichtlichen Erfahrungen, die wir haben, vor allen Dingen aus zwei Umständen herausgebildet hat, nämlich einmal der Shoah und der harten Verfolgung von vor allen Dingen Jüdinnen und Juden in Deutschland, die teilweise ja sehr tragisch versucht haben, aus Deutschland zu fliehen vor den Ermordungen und dann aber eben auch zurückgewiesen worden sind woanders. Deswegen hat man, das war ein Motiv, warum man das im Grundgesetz, im neuen Grundgesetz 1949 das Asylrecht sehr stark gemacht hat. Und das andere war die Fluchtgeschichte von vielen Millionen Deutschen, die aus dem Osten nach Deutschland gekommen sind nach dem Krieg und eben auch auf Flucht eine ganz eigene, sehr lebensbezügliche Erfahrung hatte. Deswegen hat man eben in der jungen Bundesrepublik gesagt, wir als Staat, wir müssen geflüchteten Menschen helfen und wir dürfen die Türen nicht zumachen, wenn Not ist. Ja? Mhm. Und das ist natürlich gerade vor den Diskussionen, die wir heute führen, wirklich frappierend, dass eigentlich die Lehre auch aus dem Verbrechen des NS-Regimes und des Zweiten Weltkriegs war, erstmal muss man den Menschen helfen und dann muss man natürlich gucken, wie man es hinbekommt, aber man lässt die Menschen nicht an der Grenze sozusagen, weist man sie nicht zurück, sondern die Menschen, die einen Fluchtgrund haben und ein Dach brauchen, denen versuchen wir eins zu geben. Und das hat man dann stark eingeschränkt. Man hat diese Drittstaatenregelung geschaffen, die nachher zu den Problemen 2015 geführt haben, dass eben Menschen eigentlich in Deutschland nur asylberechtigt sind, wenn sie nicht durch ein sicheres Drittland kommen. Mhm. Alles Regelungen, die gerade in der europäischen Solidarität eben eine ungeheure Unwucht erzeugt haben, die nachher dazu geführt hat, dass 2015 das System ja nicht getragen hat. Ja? Mhm. Wenn man das in dieser Erzählung sieht, dann ist das natürlich irgendwie auch krass. Ja? Und ich meine, wir haben die Diskussion bis heute, diese unehrliche Diskussion, dass Deutschland eigentlich versucht, die Hauptlast des Migrationsdrucks, der einfach da ist, eben in anderen Ländern abzuladen. Und Und das funktioniert eben so nicht. Und trotzdem ist es mir ganz wichtig, weil ich es auch für politisch unredlich halte, zu sagen, wir müssen jetzt einfach nur, wir müssen sagen, wir nehmen jeden, der kommen will, der soll nach Deutschland kommen. So sagt das ja niemand ernsthaft. Aber also ich glaube, der entscheidende Gedanke ist, dass man sieht, gerade wenn man den Klimawandel sieht und die Migrationsfragen, die damit einhergehen, es ist eine faktische Unmöglichkeit, über das deutsche Asylrecht diese Fragen zu lösen. Sondern natürlich brauchen wir eine Bekämpfung der Fluchtursachen. Nur darüber reden immer alle in Sonntagsreden. Und wenn sie das Asylrecht schleifen wollen, dann sagen sie immer, wir brauchen nicht das Asylrecht, sondern wir müssen die Asylursachen bekämpfen. Nur wenn es dann darum geht, schon bei ganz trivialen Fragen dafür zu sorgen, dass europäische Fischereiflotten nicht vor der westafrikanischen Küste alle Fische wegfangen, dann wird es schon ganz schwierig wieder. Und da kommt man nie zu irgendwas. Und das führt dazu, dass der Migrationsdruck eben nicht geringer, sondern eher stärker wird. Und deswegen muss in dem Bereich dringend etwas politisch passieren.
Wo könnte man denn anfangen? Weil irgendwo muss man ja anfangen, wenn man immer sagt, okay, nee, das ist nicht unsere Baustelle, da muss man zum Beispiel eine europäische Lösung finden. Was kannst du jetzt zum Beispiel konkret machen? Kann man hier im Haus was beschließen oder muss man dann irgendwie auf europäischer Ebene verhandeln? Wie kann man was verändern?
Also erstmal muss man ja sagen, dass Deutschland 2015 auf jeden Fall in einer sehr schwierigen Situation einfach sehr viele Menschen aufgenommen hat. Mhm. Und das war richtig und das war gut so. Und daraus ist eine sehr verhetzende Diskussion entstanden. Aber ich warne auch alle davor zu denken, so die Probleme, die man jetzt mit der AfD hat, die kommen daher. Denn wir haben in allen europäischen Ländern Probleme mit rechtspopulistischen, rechtsextremistischen Parteien und viele der Länder haben nicht einen einzigen Flüchtling aufgenommen 2015. Deswegen, auch da gibt es keine Monokausalitäten. Natürlich muss es ein funktionierendes Recht auf Asyl geben. Ja, Menschen, die fliehen mit gutem Grund und Obdach brauchen, die darf man nicht ersaufen lassen und die darf man nicht im Regen stehen lassen. Das ist ein humanitäres Grundprinzip. Wenn man das verrät, dann verrät man sich selbst und seine Grundwerte und dann wird es auch insgesamt schwierig. Trotzdem muss man natürlich gegen die Fluchtursachen vorgehen. Man muss Handelsgerechtigkeiten schaffen. Man darf den Leuten nicht die Lebensgrundlage vor Ort rauben, indem man die Fischgründe leer macht. Man darf nicht hier unser billig produziertes, hochsubventioniertes Fleisch zu Dumping, die Reste davon zu Dumpingpreisen auf dem afrikanischen Markt abladen. Und wir brauchen halt eine Klimapolitik, die nicht dazu führt, in den nächsten 30 Jahren, dass weite Teile der Welt unbewohnbar werden. Ja, sonst werden wir einen Migrationsdruck bekommen, das kann sich niemand vorstellen. So, und für all diese Bereiche kann man politisch was machen. Hier im Deutschen Bundestag und auch auf europäischer Ebene. Und ehrlich gesagt, Benennen dieser Logiken und Zusammenhänge sind alle sehr gut. Also es ist jetzt meiner Ansicht nach kein Verständnisproblem, bis auf so ganz harte Realitätsverweigerer am rechten Rand. Das Problem ist eben wirklich, die Dinge anzugehen und zu handeln und sich auf neue Sachen einzulassen und zu sagen, wir müssen bis zum Jahr so und so viel aus dem Verbrennungsmotor aussteigen, damit wir dann eben diesen Klimakiller hier vom Tisch bekommen. Wir müssen aufhören, wir dürfen keine weiteren Kohlekraftwerke bauen, sondern wir müssen den Weg eben zu einer Produktion, die keinen CO2-Ausstoß mehr produziert, hinbekommen. All diese Sachen, sozusagen, wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem.
Und es ging ja auch schon um Klima und Nachhaltigkeit und so weiter. Was kann da jeder Einzelne tun, um irgendwie seinen Beitrag dazu zu leisten, weniger zum Beispiel CO2 auszustoßen? Hast du da Tipps?
Ja, das wissen ja heute im Grunde auch viele Menschen sehr gut. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass wir weniger ein Eigenverantwortungsproblem haben. Aber natürlich ist es gut, wenn man sehr bewusst, also wenn man jetzt Fleisch essen mag, dass man eben bewusst Fleisch isst und nicht dreimal am Tag irgendein 1,22 Euro das Kilogramm Schweinefleisch isst, weil das einfach, Fleischproduktion ist einfach sehr klimaschädlich. Und natürlich ist es gut, wenn man nicht zwei Weltreisen im Jahr macht, wenn man in der Stadt mit Elektromobilität und dem Fahrrad unterwegs ist. Ich persönlich habe tatsächlich eine große Hoffnung in diese Vision der europäischen Städte und Großstädte in den nächsten 10, 15 Jahren, die weitestgehend autofrei hinzubekommen und vor allen Dingen diese Lastwagen, die mit dem Diesel rumfahren und so. Also das, es gibt ganz viele Bausteine und es ist ganz wichtig, dass das angegangen wird. Es ist auch nicht nur die Frage für eine politische Ebene. Und ansonsten kann ich nur sagen, mit dieser Frage der bewussteren Ernährung, das kann auch sehr cool sein. Also ich zum Beispiel esse Fleisch, ich esse auch gern Fleisch, aber ich esse kein Fleisch mehr, das ich irgendwo im Supermarkt kaufe, sondern wir haben so eine Beteiligung in Schleswig-Holstein an so einer Rindergilde und dann bekommt man jedes Jahr ein Achtel oder ein Sechzehntel von einem Rind und dann kann man das eben, ja, kennt man sogar das Rind und weiß, wo es gestanden hat und dass das tatsächlich nur Wasser und Gras bekommen hat und so. Und also sozusagen diese bewusstere Art der Ernährung zu verstehen, woher kommt das Lebensmittel, das ich esse, das machen schon ganz, ganz viele und das ist eigentlich auch der richtige Schritt. Und ich glaube ja wirklich, dass diese regionalen Wirtschaftskreisläufe, also wenn man Transparenz herstellt für den Konsumenten, woher kommt das Produkt, was hier vor mir im Regal liegt, dass viele Menschen automatisch das regionale Produkt nehmen würden. Deswegen glaube ich, dass man im Bereich dieser Verbraucherschutzfragen unheimlich viel durch Transparenz machen kann und dass die Leute eigentlich eine hohe Eigenverantwortung haben, deren Problem ist nur, wenn sie im Supermarkt stehen, vom Kartoffelregal, verstehen sie nicht, woher welche Kartoffel kommt, weil es eben nicht ausgeschildert ist. Ja. Und wenn man da Transparenz schafft, dann kann man da große Effekte auch erzielen.
Okay. Ja, ich finde auch immer beim Fleisch die Überlegung schwierig, so okay, kann ich es mir jetzt leisten, da, weiß nicht, 3 Euro mehr zu bezahlen für das bessere Stück Fleisch? Also ich muss sagen, da kann ich am Ende dann den Verbraucher wieder verstehen. Wenn er sagt, ich nehme jetzt das günstigere Fleisch, was natürlich blöd ist, weil die Produktion schädlich ist und so weiter. Aber ich finde, kann da die Politik nicht irgendwas machen, um eben diese Dumpingpreise allein hier im Supermarkt zu verhindern?
Ja, das ist natürlich auch schwierig, wenn man es so argumentiert, weil natürlich reiche Leute sich dann so viel Fleisch kaufen können, wie sie wollen und Menschen, die mehr aufs Geld gucken können, das nicht. Auf der anderen Seite muss man auch zugestehen, ehrlicherweise irgendwie, das ist in der Marktwirtschaft ja das Prinzip eigentlich von allem, dass sich reiche Leute halt praktisch alles kaufen können.
Und auch das bessere Produkt.
Sie ist das bessere Produkt und 7 Rolls Royce, die alle ganz viel Ausstoß haben. Mhm. Also das ist kein finales Argument. Aber ich glaube, dass man natürlich im Hinblick auf, wir haben ja gar nicht, also es wird ja immer überlegt, ob man durch Steuern irgendwas lenken kann oder so. Darauf würde ich mich noch nicht mal einlassen. Ich würde einfach sagen, man müsste mal die Subventionen in bestimmten Bereichen, die klimaschädlich sind, die müsste man abbauen. Auch in der Landwirtschaft. Und ich meine, im Augenblick produzieren wir in Deutschland Schweinehälften, die sind so günstig produziert, dass sie auf dem chinesischen Markt die harte Konkurrenz sind, ja. Das muss man sich mal vorstellen, trotz Transport.
Ja.
Und deswegen, da scheint im Subventionsgefüge und den Subventionslogiken auch der Europäischen Union eben vieles nicht richtig zu funktionieren und falsche Anreize gesetzt zu werden, die am Ende eben unsere Natur sehr stark zerstören und die Lebensgrundlagen von morgen mit den Raubbau betreiben. Und das ist einfach wirklich, man literally sägt man an dem Ast, auf dem man sitzt. Und das ist eigentlich nicht so eine krasse so eine krasse Übersetzungsleistung, das zu verstehen heutzutage. Muss man, glaube ich, auch gar keine großen wissenschaftlichen Reports lesen oder so, sondern es ist eigentlich ziemlich offensichtlich, dass das so ist und man müsste jetzt halt politisch mal dagegen steuern. Das hier ist der Deutsche Bundestag, die Legislative, hier werden Gesetze gemacht. Also braucht man nur noch die richtigen Mehrheiten, ja.
Richtig. Wie sieht's denn aus? Wie sollten denn die Mehrheiten zur nächsten Wahl aussehen? Was würdest du dir denn da wünschen?
Ja Gott, da kann ich befürchte ich nur Triviales sagen. Also ich hoffe natürlich, dass die Grünen ein gutes Ergebnis machen. Ich bin da immer etwas zurückhaltender als viele andere. Ich habe jetzt 5 Bundestagswahlkämpfe gemacht die letzten Jahre. Und weiß, dass man da wirklich viel erleben kann und man gute Werte haben kann und schlechte Ergebnisse bekommt und man kann schlechte Ergebnisse, man kann schlechte Umfragewerte haben und dann sehr gute Ergebnisse bekommen. Das wird im September stattfinden. Das sind jetzt noch 10 Monate. Also das wird eine spannende Zeit, ja. Ich glaube, finde immer diese Farbkombi-Diskussion unheimlich müßig. Früher war es ja wirklich so, gibt es jetzt Schwarz-Gelb oder Rot-Grün und dieser
oder Jamaika.
Ja, genau. Und dieser Dualismus ist eben vorbei, weil auch die beiden großen Parteien eben nicht mehr richtig groß sind und häufig brauchen sie dann eben mehr als einen Partner. Und wenn man mit der Union koalieren will, hat man sowieso schon 2 Partner. Also die CSU kauft sie da ja immer mit ein. Ja. Zu einem sehr hohen Preis. So, und ich finde es schwierig, aber ich glaube, also jetzt so bekenne, was findest du am besten oder so. Ich glaube, dass entgegen aller Wahrnehmung heute im November, Ende November 2020, es schon ernstzunehmende Stimmen geben wird, die sagen, die GroKo soll weitermachen.
Hm,
ja.
Okay.
Weil natürlich die große Koalition, die 2 Parteien sind nicht weit voneinander entfernt. Mhm. Und die haben jetzt so viel miteinander koaliert die letzten Jahre. Ja, ist ja die 3. große Koalition in wenigen Jahren. Die haben sich sehr aneinander gewöhnt. Und natürlich finden sie das beide nicht so schön oder so. Auf der anderen Seite, ganz so schmerzvoll, wie es gern verkauft wurde, war es dann auch nicht.
So eine Zweckbeziehung.
Es ist eine Zweckbeziehung und die würden sagen, eine gut funktionierende Zweckbeziehung.
Man hat sich aneinander gewöhnt, glaube ich.
Man hat sich aneinander gewöhnt, die Liebe ist nicht mehr da und die wird auch nicht mehr kommen, aber läuft doch so, ja, wir kommen doch zurecht, du und ich, so. Das ist so ein bisschen die Haltung, die ich da wahrnehme und nicht, wenn die CDU erstmal klarkriegt, dass wir tatsächlich ein paar Sachen politisch verändern wollen in diesem Land, dann kriegen die natürlich Fracksausen, ja. Und dann wirkt auch die SPD gar nicht mehr so böse und stumpfsinnig, wie sie im Augenblick von der CDU dargestellt wird. Ich hielte das tatsächlich für verheerend, wenn es noch eine große Koalition gibt und uninspiriert und vieles mehr. Und deswegen hoffe ich auf ein anderes Bündnis und wir treten ja nun an, auch mit dem Verständnis, also notfalls können auch wir es mal gewinnen, aber man weiß es eben nicht zum heutigen Standpunkt. Wir haben im Augenblick sehr gute Zahlen und wir haben auch schon so lange gute Zahlen, wie das noch nie der Fall war und da sind wir auch stolz drauf und freuen uns da auch toll drüber. Aber man wird es sehen. Wir müssen jetzt erstmal wirklich durch diese Pandemie einigermaßen durchkommen und das ist ja wirklich existenziell für ganz viele Menschen, gesundheitlich und ökonomisch. Und wenn das geschafft ist im Mai des kommenden Jahres, dann kann man ernsthaft darüber sprechen, wo stehen wir, wer ist mit welcher Agenda unterwegs, wer will überhaupt bei der Union Kanzler werden in der nächsten Runde. Ne? Man wird jetzt unter den Grünen nicht viele Leute finden, die sagen, also die Merkel ist ja eine vollkommen unmögliche Person, ganz im Gegenteil, die genießt hohes Ansehen. Aber wen die Union jetzt aufstellt, es ist unklar. Und ein Gedanke ist ja ganz interessant, es hat eigentlich noch nie gegeben, dass bei einer Wahl nicht ein amtierender Kanzler nochmal angetreten ist. Ja? Mhm. Das hat es noch nicht gegeben in der Geschichte der Bundesrepublik.
Krass.
Und dadurch ist es wirklich, also diese ganzen Argumente, wo kommen wir denn dahin? Und sie kennen mich doch, wählen sie mich und keine Veränderungen und so. Das wird es diesmal nicht geben, sondern es wird ein interessanter Wahlkampf werden.
Ja. Wen werden denn die Grünen aufstellen? Also ist die Frage schon geklärt? Die K-Frage?
Nein, die K-Frage ist nicht geklärt und zwar in dreifacher Hinsicht, also in doppelter Hinsicht nicht geklärt. Es ist noch nicht klar, ob wir das machen. Mhm. Wenn wir jetzt solche Werte haben, wenn wir klar zweitstärkste Kraft sind, dann werden wir, glaube ich, nicht drum herum kommen, es zu tun. Also dann werden alle erwarten, dass wir das tun und dann muss man sich, glaube ich, dieser Logik auch beugen. Es gibt bei uns nicht wenige in der Partei, die sagen, wir haben ein super Spitzenteam, die sich gut verstehen und vertrauen und miteinander klarkommen, gleichberechtigt so. Und deswegen gibt es, glaube ich, eine ganze Reihe von Leuten, die nicht weinen, wenn wir keine Kandidatin, keinen Kandidaten aufstellen müssen. Genau, aber wenn die Zahlen so blieben, dann müssten wir das tun. Und dann muss man das als Partei klären, wobei Annalena und Robert ja gesagt haben, dass sie das miteinander klären werden.
Und wie?
Ja, die haben einen vertrauensvollen und guten Draht zueinander und müssen das besprechen und müssen das im Parteivorstand besprechen. Und dann müssen sie natürlich auch von der Partei zur Spitzenkandidatin gewählt werden. Und genau. Aber ich habe ehrlich gesagt das Vertrauen. Also erstmal, ich finde es richtig, dass man es nicht heute macht, sondern dass man bis ins nächste Jahr wartet, einfach weil alles sehr dynamisch und volatil ist und so. Und ich habe wirklich das Vertrauen, dass man da eine gute gemeinsame Lösung findet, weil die beiden einfach ein klares Verhältnis miteinander haben und es auch in der Vergangenheit gut funktioniert hat.
Schön. Mir fällt gerade ein, wir haben ja jetzt auch wieder Ende November, wir haben vor 3 Jahren schon mal miteinander gesprochen, beim Bundespresseball.
Ja.
Wir haben auf den Shuttle gewartet nach der Veranstaltung und haben über Buchteln gesprochen. Und das war ja auch das Wahljahr und irgendwie 3 Tage vorm Ball sind die Koalitionsverhandlungen geplatzt.
Richtig.
Wie habt ihr euch da positioniert? Wie schade war das für euch? Hättet ihr euch gewünscht, da irgendwie in die Regierung zu kommen? Hättet ihr euch Jamaika gewünscht? Oder hättet ihr damals halt ein anderes Ziel gehabt? Und ja.
Also gewünscht, Jamaika gewünscht, das trifft es, glaube ich, nicht. Es war für alle schwierig, dass das nun auf diese Konstellation hinauslief. Und was wir aber gesagt haben, ist, dass man sich dieser Verantwortung nicht entziehen kann. Und wenn das die Alternative ist zur großen Koalition, dann muss man in diesen sauren Apfel beißen. So war unsere Grundhaltung in diesen Verhandlungen. Und ich habe das einigermaßen nah miterlebt, vor allen Dingen auch den Abend, an dem das auseinandergeflogen ist, war ein krasser Abend. Einfach diese Szenen und nach diesen Wochen und Wochen des Verhandelns und miteinander Ringens und ja, und du sitzt dann ja wirklich da. Ich habe auf Landesebene jetzt schon 2-mal sehr intensiv Koalitionsverhandlungen geführt, erfolgreich. Und dann machst du das auf Bundesebene und dann erreichst du Kompromisse in dem Bereich und es sind ja wahnsinnig weite Felder, ja. Ich habe dann über Innen und Recht und Verbraucherschutz und so, und dann geht es ja, machen wir ein Lobbyregister und wie macht man Transparenz, dass Lobbykontakte, und dann schreibst du zu all den Dingen was auf und dann sprichst du über die Asylpolitik und dann lange, nächtelange Verhandlungen und dann um 1:30 sagst du, so machen wir es jetzt, okay, so. Und dann marschiert der Lindner da mit seiner Truppe raus, also das war schon echt konsternierend, ja. So, und auch wirklich so ein, also schon von den ganzen Bildern und so, ein Wahnsinn, ein Wahnsinn. Und das war auch enttäuschend. Also gar nicht, weil man jetzt so fiebrig war aufs Regieren oder so, sondern einfach, weil man dachte so, okay, wir haben ja all diese Kompromisse und jetzt gehen wir das an und dann wird es doch wieder eine GroKo, ja. So, einfach, das war einfach sehr ernüchternd, so.
Also ihr habt eine Menge Arbeit reingesteckt und das war das.
Ja, genau, wobei, wenn man jetzt sagt, eine Menge Arbeit rein, aber eine Menge hoch emotional aufgeladener Arbeit und so viel Herzblut und ich habe dann, also wir haben dann während dieser sehr langen Koalitions, also wir galten ja, das Framing war ja Sondierungsgespräche waren, wobei man sagen muss, das ist in einer tiefen Schärfe geführt worden, das waren schon ziemliche Koalitionsverhandlungen, ja. Und wir haben dann nebenher immer mit den Verbänden uns noch getroffen, ja, dann triffst du, keine Ahnung, Verbandsvertreter aus dem Bereich und aus dem Bereich und versuchst zu erklären, was du jetzt machst und wie man eine bessere Ausstattung der Demokratiearbeit hinbekommt, wie man da mehr Gelder in den Bereich bekommt und ob man nicht nochmal im Bereich der Aufarbeitung der NSU-Morde was tun kann und dann versuchst du da Rückmeldungen zu bekommen, was könnte man noch in den Koalitionsvertrag bringen. Also eine wahnsinnige Erwartungshaltung, Welle, die ja aufgebaut worden ist, die dann da eben implodiert ist. Ja, ja, und das weiß ich noch dann, den Presseball mit Claudia. Ja, mhm. Ja, ja, genau.
Wie war der Abend?
Ach, das ist ja immer nett. Und ich mache das seit vielen Jahren ja zusammen mit Claudia Roth und wir haben es eigentlich immer sehr schön zusammen.
Ja, das ist doch schön.
Ja.
Ja, ich war doch nur einmal Praktikantin, aber hat mir großen Spaß gemacht.
Das ist gut.
Ja. Und ich wollte noch fragen. Du hast die schönste Maske, die ich gesehen habe. Das ist diese lilane. Ich habe schon Michael Kellner gefragt, mit dem habe ich ja auch gesprochen, wo ich die herbekomme. So, wer ist der richtige Ansprechpartner? Wo bekommt man die?
Das hat die Öffentlichkeitsarbeit der Fraktion hat die gemacht für unsere Frühjahrsklausur. Ja, und bei denen kann ich nochmal nachfragen. So, ich glaube, sie haben sie alle verteilt. Es war für die Abgeordneten auf dieser Frühjahrsklausur.
Ja.
Gab es in Grün und in Lila.
Ah.
Und Claudia hat eine in Lila, Irene Mihalic hat eine in Lila und ich glaube auch. Und die ist einfach besonders schön, das finde ich auch. Und sie hat die kleine gestickte Sonnenblume, genau. Und diese schönen Neon-Dinger.
Ja.
Genau. Und dann kann selbst ein Mundschutz irgendwie ganz okay sein.
Eben. Der macht gute Laune.
Ja, genau, genau. Freut mich, dass du das wahrnimmst.
Ja, ich mag die. Und ich wollte nur fragen, wie gestaltet sich so dein Alltag? Also musst du viel pendeln zwischen Mölln und Berlin? Wo ist dein Lebensschwerpunkt?
Mein Lebensschwerpunkt ist im Wahlkreis, wobei bei 22 Sitzungswochen das natürlich schwierig ist. Man ist eigentlich genau 50-50 unterwegs und jetzt in Nicht-Corona-Zeiten bist du dann auch noch in den Nicht-Sitzungswochen sehr viel einfach so im Bundesgebiet unterwegs und machst Veranstaltungen und so. Und klar, es ist Gependel. Man muss sagen, wenn man jetzt aus Schleswig-Holstein kommt, ist es nicht ganz so schlimm. Ja, wenn ich überlege, es gibt Leute hier aus dem Saarland, aus dem tiefsten Bayern, da die nach Passau müssen und so, das ist natürlich richtig krass. Jetzt hier hat man eine sehr gute Zugverbindung und deswegen, das ist schon machbar.
Wie lang fährst du immer?
2,5 Stunden braucht man.
Ja. Okay, ja. Ich komme aus Niedersachsen, also kenne das Ganze.
Ja.
Ja. Und hast du hier in Berlin einen Lieblingsort?
Habe ich. Ich mag eigentlich den Stadtteil, in dem ich jetzt wohne, Schöneberg, unheimlich gern, weil das eben sehr divers ist und es gibt ganz nett den Krellemarkt, der vor allen Dingen immer mittwochs ist, hinten in der Nähe von der Yorkstraße und das ist so ein Gemüsemarkt im Grunde, aber so ganz, ich glaube vor allen Dingen für große gastronomische Betriebe ein Gemüsemarkt.
Ah ja.
Und das ist ein vitaler und cooler Ort und wie ich finde auch sehr typisch Berlin, das gefällt mir unheimlich gut.
Muss ich auch mal vorbei, Yorkstraße ist gar nicht so weit von mir.
Ja.
Cool. Ja, ich frage meine Gäste zum Schluss immer, was sie noch so auf dem Herzen haben. Was möchtest du denn unbedingt noch loswerden?
Was habe ich auf dem Herzen? Ich habe gerade, ist vielleicht ganz interessant, wir verschicken jedes Jahr auch eine Weihnachtskarte und es ist gar nicht so einfach in diesem Jahr, ja, mit der Pandemie und alle, die ein bisschen angefasst sind von diesem Ausnahmezustand und dazu irgendwie den richtigen Sound zu finden für so eine Karte ist gar nicht so ohne. Und nach langen Diskussionen jetzt mit meinem Büro, wie man das genau schreibt und so, glaube ich, was ich noch so auf dem Herzen habe, ist, dass ich wirklich mir sehr wünsche, dass in dieser schwierigen pandemischen Lage, die wir haben, Weihnachten trotzdem so ein Bezugspunkt wird, wo die Leute zur Ruhe kommen und wirklich auch ein bisschen Frieden finden und Zeit finden und selbst was kochen können zu Hause und Zeit für die Familie haben und wir keine schwierigen Entwicklungen bekommen bei was Corona angeht, damit wir dann über diese schwierige Schwelle, die danach kommt, dieser 3 Monate Winter, die noch sind, rüberkommen und dann haben wir hoffentlich diesen Impfstoff und kommen irgendwie aus dieser Pandemie raus, ja. Und dann kann man es nur so hoffen, wie aus allen Krisen, dass man was mitnimmt daraus und vielleicht auch daraus einen neuen Zusammenhalt irgendwie findet, was eigentlich den Kern zusammenhält in unserer Gesellschaft und dass wir diese spalterischen Tendenzen, die wir hier und da sehen in dieser Situation, die eine Zumutung ist, das ist völlig unbestritten, dass wir das überwinden können. Insofern wünsche ich uns allen eine frohe Weihnachtszeit.
Das sind doch schöne Worte. Und ich hätte noch eine Frage. Wer ist der Herr da hinter dir auf dem Bild?
Das ist ein Bild, das bei meinem Vater ganz lange im Büro hing.
Mhm.
Und das ist ein Porträt von Dali, also ein Druck. Ja, ist nicht ein Bild von Dali lange, sondern ein Druck. Und zwar malt, ich stehe gerade, also Dali malt seinen Freund Picasso und stellt ihn als Cäsaren, als Napoleon, als Cäsaren Napoleon dar.
Ja.
Und ein eindrücklicher Blick, ne? Also
ja,
ganz krass. Und es hat mich, die ich das immer bei meinem Vater gesehen habe, sehr in den Bann gezogen. Mein Vater ist leider vor vielen Jahren gestorben und seitdem habe ich das Bild.
Ach, schön.
Ja.
Okay. Ja, wirklich ein eindrucksvoller Blick.
Ja.
Ja,
ja, genau.
Ja, dann, wenn du sonst alles gesagt hast, was du auf dem Herzen hast, wie gesagt, dann bedanke ich mich ganz herzlich für den Termin und deine Zeit und das Gespräch.
Sehr gerne.
Wir laufen uns hier bestimmt ab und zu nochmal über den Weg. Ich würde mich freuen, wenn man irgendwie in Erfahrung bringt, wie man so eine Maske bekommt.
Werde ich tun, darum kümmere ich mich.
Prima. Ja. Und dann würde ich sagen, bleib gesund. Und in diesem Sinne danke ich auch allen Hörern fürs Einschalten. Ich verabschiede mich mit den Worten over and out.
Sehr gut.